Deutschlandfunk. Der Tag.
Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig. Und doch war Europa noch nie in so großer Gefahr. Das sagt Emmanuel Macron, oder besser gesagt, er schreibt es, in 22 Sprachen EU-weit in 28 Tageszeitungen gedruckt und online verfügbar. Für einen Neubeginn in Europa, so der deutsche Titel des Textes. Wir sprechen gleich darüber, wie ernst er es mit Europa meint oder ob das doch alles ein bisschen viel, Selbstinszenierung ist. Außerdem beschäftigt uns erstmal der Fall eines Mannes, der vielleicht vom HIV-Virus geheilt wurde. Seit einer Stammzellentransplantation ist er mehrere Monate lang virenfrei und das ohne Medikamente. Unser Fachmann erklärt, wie das zustande gekommen ist und ob sich daraus medizinisch was machen lässt für andere Betroffene. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
I was diagnosed in 1995 with HIV and I was scared to death because at that point people were dying from the disease itself and also from the only available drug at the time, AZT.
Timothy Ray Brown, wie er 2012 im US-Fernsehen über seine HIV-Erkrankung spricht. Zu dem Zeitpunkt war er schon nicht mehr krank, denn dank einer Stammzellentransplantation waren schon seit Mitte der Nullerjahre keine HIV-Viren mehr bei ihm nachweisbar. Der erste Fall, wo sowas tatsächlich passiert ist. Und er ging als der Berliner Patient in die Geschichte ein. Jetzt gibt's einen zweiten solchen Fall, der Londoner Patient. Martin Winkelheide ist unser Spezialist für Fragen rund um Medizin. Martin, der Londoner Patient, der ist jetzt seit 18 Monaten virusfrei, 18 Monate also ohne Medikamente. Wie ist das zustande gekommen?
Der Patient in London, der war HIV-positiv, das wusste er auch. Und er hat einen Krebs bekommen, einen Krebs des Blutsystems, ein sogenanntes Hodgkin-Lymphom, also ein Lymphdrüsenkrebs, der ist sehr aggressiv. Und da stand erstmal im Vordergrund, den Krebs zu behandeln. Und er hat erst so ganz normal eine Chemotherapie bekommen, die hat nicht richtig gut angeschlagen. Und dann haben Mediziner als Option eben noch, dass sie eine Stammzelltransplantation machen. Das heißt, dass sie das kranke blutbildende System, wo sich eben der Krebs gebildet hat, dass sie es abtöten komplett mit einer Chemotherapie, mit einer sehr aggressiven Chemotherapie und dann neue Stammzellen geben. Und das Besondere ist, dass sie Zellen ausgesucht haben, die natürlich einerseits zum Patienten passen, also damit das auch vertragen wird. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie geguckt nach einer bestimmten genetischen Auffälligkeit. Also die Zellen sollten noch eine zusätzliche Eigenschaft haben, nämlich auf der Oberfläche von der Zelle sollte eine Struktur fehlen.
Okay.
Ein sogenannter CCR5-Rezeptor, klingt kompliziert,
ja,
ist im Prinzip sowas wie die Türklinke an der Tür, durch die das AIDS-Virus in eine Zelle reinkommt.
Mhm.
Und wenn man die Türklinke abmontiert, bleibt die Tür zu und das Virus kommt nicht rein.
Mhm.
Also die haben sehr pfiffig Spenderzellen ausgesucht und ihm gegeben. Und damit sind natürlich alle Zellen, die sich daraus gebildet haben, das sind ja Stammzellen, daraus bilden sich die roten Blutzellen, die weißen Blutzellen von unserem Immunsystem und die Blutplättchen. Das Wichtigste sind die Immunzellen, weil in die will das AIDS-Virus, das HIV-Virus rein.
Mhm.
Und alle diese Zellen hatten dann auf der Oberfläche eben nicht mehr diese Struktur, also die Türklinke fehlt. Alle Zellen sind geschützt und damit kann das Immunsystem normal arbeiten. Und es kann vor allen Dingen auch das alte Immunsystem, was noch übrig geblieben ist nach der Chemotherapie, die letzten Reste sozusagen wegräumen. Und mit den Zellen, die wegräumen, verschwinden eben auch versteckte Viren.
Und
also Viren, die da drin schlafen,
ja,
und ruhen und die normalerweise für Medikamente gar nicht angreifbar sind.
Das heißt, wenn ich mal ganz kurz zusammenfassen darf und gucken darf, ob ich das verstanden habe, durch diese Stammzelltransplantation wurde im Prinzip das komplette Blutsystem ausgetauscht. Und zwar mit Blutzellen, in die das Virus dann nicht mehr reinkommt. Und dadurch ist der Mann jetzt gesund?
Na, er ist erstmal geschützt. Also diese Zellen sind erstmal geschützt.
Mhm.
Nun ist so eine Stammzelltransplantation ist extrem anstrengend und auch extrem riskant, weil die Patienten erstmal infektanfällig sind. Also ein Schnupfen kann lebensbedrohlich sein.
Mhm.
Und deswegen haben die Mediziner erstmal geguckt, dass er sich erholt von dieser Stammzelltransplantation, dass die Zellen ins Knochenmark einwandern, dass sie sich da einnisten, dass sie anfangen, sich zu vermehren. Und in der Zeit, wo man eben gucken muss, dass das funktioniert, haben sie auch weiterhin vorbeugend AIDS-Medikamente gegeben, 16 Monate lang.
Mhm.
Und danach waren sie sich ziemlich sicher, das neue Immunsystem ist da, das ist etabliert, das funktioniert. Und dann haben sie die Medikamente abgesetzt und dann hat sich gezeigt, Da bilden sich keine neuen Viren. Und es ist bis heute auch kein Virus nachweisbar. Die Mediziner sind trotzdem sehr vorsichtig und sagen 18 Monate, eine lange Zeit, aber nur 1,5 Jahre. Man hat auch gesehen, dass es später nochmal zu einem Rückfall kommt, dass da so plötzlich ein Virus auftaucht und sich dann trotzdem vermehren kann. Also insofern sagen sie, der ist jetzt 18 Monate virusfrei, aber von Heilung sprechen wir erstmal noch nicht.
Aber ich muss nochmal nachfragen nach dieser Mutation, die der Spender hatte. Das heißt, wenn ich zu den ganz Glücklichen gehöre, dann bin ich quasi qua Mutation immun gegen das HI-Virus?
Gegen eine sehr häufige Form des AIDS-Virus, ja. Also das ist eine Mutation, die kommt natürlicherweise vor. Etwa jeder Hundertste in Europa hat die. Und insofern kann man auch bei den Stammzellspendern in der Kartei dann auch danach suchen.
Es gab ja schon mal einen Fall, ich habe das eben schon angesprochen. Ist das jetzt im Prinzip genau das Gleiche oder ist es vergleichbar? Haben die irgendwas anders gemacht? Weiß man da was drüber?
Es ist vergleichbar. Ja. Also der Berliner Patient, der hatte keinen Lymphdrüsenkrebs, der hatte einen Blutkrebs, eine akute myeloische Leukämie. Das ist eine sehr gefährliche Form von Blutkrebs. Der hat auch zweimal eine Stammzelltransplantation bekommen und er ist sehr, sehr aggressiv vorbehandelt worden. Das heißt, er hat eine Chemotherapie bekommen und eine Strahlentherapie und das zweimal und dann jeweils hat er dann die Stammzelltransplantation bekommen. Insofern gibt es ein paar kleine Unterschiede. Die Londoner Forscher haben jetzt gezeigt, dass man möglicherweise nicht ganz so aggressiv vorbehandeln muss vor der Stammzelltransplantation und trotzdem erfolgreich sein kann.
Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass diese Methode, auch wenn sie ja scheinbar funktioniert hat, nicht so wirklich als eine generelle Behandlungsmethode bei HIV geeignet ist. Warum nicht?
Na, weil sie erstens sehr aufwendig ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass sie eben auch sehr riskant ist. Das heißt, bei der Krebstherapie und im Vordergrund steht ja eigentlich die Krebstherapie, den Krebs zu besiegen und zu heilen, kann es eben passieren, dass Menschen unter dieser Behandlung sterben. Das ist nicht ungewöhnlich. Und das heißt, jemand, der, sag ich mal in Anführungszeichen, nur eine HIV-Infektion hat, dem würde man das nicht zumuten, weil die Risiken einfach viel zu groß sind. Denn man darf ja nicht vergessen, es gibt ja Medikamente, die gut funktionieren. Also wenn man drei Wirkstoffe kombiniert, kann man das AIDS-Virus, das HIV-Virus, im Körper eines Infizierten in Schach halten und dafür sorgen, dass es sich nicht vermehren kann. Das funktioniert über Jahre, das funktioniert über Jahrzehnte. Man kennt die Wirkung gut, man kennt die Nebenwirkungen gut und man weiß, wie man die Nebenwirkungen managen kann. Also insofern würde man das niemals als Standardtherapie machen. Aber was man machen kann, ist, man kann gucken, welche Elemente oder welche Wirkungen von dieser Therapie, von dieser sehr aggressiven Therapie, lassen sich übertragen.
Also letztlich ein Ansatz für die weitere Forschung.
Genau, also wie kann man das kopieren, aber so, dass man eine sichere, gut wirksame Behandlungsform entwickeln kann. Dazu gibt es auch Ideen, denn der Berliner Patient hat, das ist ja schon 12 Jahre her, darf man auch nicht vergessen, hat damals enorme Forschungsleistungen und Forschungsanstrengungen losgetreten, wo man gesagt hat, okay, vielleicht ist HIV doch eines Tages heilbar. Aber was müssen wir machen, um HIV heilbar zu machen? Und dann hat sich eine Gruppe zusammengesetzt und hat erstmal nur die offenen Fragen gesammelt. Und da sind 60 Seiten offene Fragen bei rausgekommen. Oh. Ein Teil dieser Fragen hat man heute schon, kann man beantworten. Man kann die auch mithilfe dieser beiden Patienten, kann man sagen, ja, es ist wichtig, das Immunsystem wetterfest zu machen. Also die Immunzellen zu schützen vor dem HIV-Virus. Und das kann man möglicherweise auch auf eine andere Art und Weise machen, indem man die Zellen genetisch manipuliert. Also sozusagen im laufenden Betrieb das Immunsystem umbaut. Dass man die Zellen dem Körper entnimmt, sortiert, manipuliert, also sozusagen die Türklinken abschraubt, die Zellen wieder zurückkippt. Das Problem ist nur, das reicht nicht, ein paar tausend Zellen zu manipulieren. Man bräuchte einige zigtausend und man müsste sicherstellen können, dass diese Zellen gut überleben, dass sie sich weiter vermehren und dass sie dann irgendwann das Kommando übernehmen über den Rest, die restlichen Immunzellen. Und dann kommt noch ein anderes Problem dazu. Wir haben ja gesagt, das neue, gesunde Immunsystem kontrolliert das alte. Räumt die kaputten Zellen weg oder räumt auch Zellen weg, die infiziert sind mit dem AIDS-Virus. Diesen Effekt nachzumachen, das ist extrem schwierig. Und da gibt es viele Versuche zu, dass man mit speziellen Abwehrmolekülen, Antikörpern versucht, diese Zellen zu attackieren oder sie wach zu machen und dann anzugreifen. Aber wie gesagt, viele Fragen sind offen und man kann nicht sagen, in 5 Jahren wissen die Forscher, wie es geht.
Also ein super interessanter Fall, aber wie du sagst, noch viele offene Fragen und noch viel für die Forschung zu tun. Ich danke dir für diese Erklärung.
Sehr gerne.
Ende Mai wird in der Europäischen Union gewählt, ein neues Parlament. Und wer sich jetzt denkt, wir haben Anfang März, so langsam könnte das mal losgehen mit dem Wahlkampf, für den springt jetzt Emmanuel Macron in die Bresche. Er, der ja schon im September 2017 seine Vision eines zukünftigen Europas in einer Rede formuliert hat, der Rede an der Sorbonne-Universität. Dieser Macron, der legt jetzt mit einer, Art Liebeserklärung an Europa nach und positioniert sich darin vor allem gegen populistische Kräfte. Unser Kontinent steht an einem Scheidepunkt, an dem wir gemeinsam in politischer und kultureller Hinsicht die Ausgestaltung unserer Zivilisation in einer sich verändernden Welt neu erfinden müssen, schreibt er. Und er formuliert darin auch ganz konkrete Forderungen, über die ich jetzt mit Jürgen König, unserem Paris-Korrespondenten, sprechen möchte. Jürgen, ist in diesem Text jetzt im Vergleich zur Sorbonne-Rede von September 2017 irgendwas Neues? Oder ist es eher so die Wiederholung und Fortsetzung einer bestehenden Idee?
Na, ich würde mal sagen beides. Macron hat die EU ja immer schon grundlegend kritisiert. Europa ist zu langsam, zu schwach, zu ineffizient, so in dieser Art. Nicht erst in der Sorbonne-Rede, auch schon im Wahlkampf vorher. Und dieser Grundton, der findet sich auch in diesem heute veröffentlichten Text von Macron. Er ist durchweg etwas dramatischer gehalten, das finde ich schon. Also so im Sinne von, die Nationalisten hätten keine Lösung anzubieten. Sie würden nur die, wie er das nennt, Wut der Völker ausnutzen. Europa sei noch nie in so großer Gefahr gewesen. Es müsse jetzt gehandelt werden und so weiter. Neues findet sich auch, wenn es auch teilweise, soweit ich sehe, nur die konkretisierte Form früherer Gedanken darstellt. Also, dass man zum Beispiel über eine Neudefinition des Schengen-Raumes nachdenken müsse, dass es eine EU-weite Grundsicherung geben soll, mit der dann, wie er das nennt, die gleiche Bezahlung am gleichen Arbeitsplatz gewährleistet werden soll. Es soll einen an jedes Land angepassten, jedes Jahr gemeinsam neu verhandelten europaweiten Mindestlohn geben, einen europäischen Sicherheitsrat, eine europäische Behörde zum Schutz vor Hackerangriffen, zum Schutz der Demokratie. Dergleichen ist neu, aber die Grundlinie, wie gesagt, die war immer so und insofern ist das heute nur ein weiterer Schritt.
Aber er stürmt irgendwie schon gefühlt zum wiederholten Male ziemlich weit nach vorne, oder ist das nur mein
Absolut.
Bauchgefühl?
Nein, überhaupt nicht. Ich fand es auch total überraschend, was heute da passiert ist in diesen 28 europäischen Tageszeitungen. Ich glaube 22 Sprachen. Mhm. Damit hat auch hier niemand gerechnet. Er hat wirklich einen Coup wieder mal landen können.
Eine Idee, die mich so ein bisschen aufhorchen hat lassen, war die einer Europakonferenz mit Bürgerpanels. Sowas Ähnliches macht er doch auch gerade bei euch in Frankreich, oder?
Ja, diesen Grand Débat National, diese große nationale Debatte, die hier geführt wird. Aber ich glaube, das lässt sich so, dieses Format, nicht auf Europa übertragen. Das wird Macron auch nicht wollen, weil er da dann manchmal mit bis zu 500, 600, 700 Bürgermeistern gleichzeitig spricht. Oh. Das Ganze wird also generalstabsmäßig organisiert. Das lässt sich nicht auf Europa übertragen, dieses Format. Aber sagen wir ganz grundlegend, diese Idee der Bürgerforen, der konkreten Teilnahme der Bürger am politischen Prozess, also zusätzlich zu den parlamentarischen Vertretungen, das ist Macron ja schon sehr sympathisch. Er will ja Europa nicht nur, sagen wir, von oben nach unten, also initiiert durch die Institutionen verändern, sondern ganz wichtig auch von unten nach oben. Und da ist die direkte Bürgerbeteiligung natürlich elementar. Ich meine, diesen europäischen Bürgerdialog, er nennt das so, den versucht Macrons Partei, La République en Marche, ja schon seit Monaten auf den Weg zu bringen, wenn ich auch den Eindruck habe, dass das nicht mit so riesigem Erfolg vonstatten geht.
Also ist das, wenn ich das mal grob zusammenfassen darf, auch so ein bisschen jetzt die Fortschreibung einer eigenen Parteiidee, damit auch der Aufschlag für den eigenen Parteiwahlkampf?
Ja, unbedingt. Spätestens heute wurde dieser Wahlkampf eröffnet von Macron in gleich 28 Ländern und besagten 22 Sprachen. Das alles soll ihm vermutlich helfen, auch außerhalb Frankreichs, soll ich sagen, schon zu einem Begriff zu werden, also zu einem Garanten für ein Europa, für ein ideales Europa, das zusammensteht, sich nach außen hin absichert, nicht abschottet, aber absichert und ansonsten zusammensteht, auf das dann viele sich bei den Europawahlen der europäischen Fraktion von La République en Marche anschließen mögen. Darüber hinaus, glaube ich, hilft ihm dieser internationale Auftritt auch in Frankreich, nämlich bei all denen, die es von Anfang an sehr gut fanden, dass ihr Präsident ihrem Land wieder zur Weltgeltung verhelfen will. Das hat ihm bei der Präsidentenwahl 2017 ganz entschieden auch gegen Marine Le Pen geholfen. Und das soll es jetzt bei den Europawahlen möglicherweise wieder tun.
Nadja Pantel schreibt für die Süddeutsche Zeitung von so einer Art, ja, Personalisierung der Europäischen Union durch Macron oder vielleicht auch eher so einer Verknüpfung im Sinne von, wer die EU will, der will mich. Findest du den Gedankengang nachvollziehbar?
Absolut. Ja. Ich habe den Kommentar gelesen, finde ihn sehr gut. Und ich teile diese Haltung, also von Frau Pantel zu sagen, Macron macht sich da, das sind jetzt meine Worte, zur Marke, ja, also zu jemandem, der allein in der Lage wäre, ein neues Europa auch wirklich zustande zu bringen. Und ich meine, man muss ja sagen, die EU und ihre Mitgliedsländer lassen das auch zu. Also ich sehe nirgends eine vergleichbare Figur, die sich derart intensiv für Europa stark macht, bei der man das Gefühl hat, dass da auch wirklich jemand mit Herzblut redet. Das tut Macron. Und er geht gleichzeitig schon sehr geschickt bei alledem vor. Das finde ich auch bemerkenswert.
Und er spricht ja in seinem Text auch das Stichwort Desinformation an. Das ist ja so mit Blick auf den Europawahlkampf auch eines, was die Europäische Union insgesamt ziemlich bewegt, weil da alle Seiten irgendwie befürchten, dass wieder Akteure, naja, im Wahlkampf sich einmischen könnten und irgendwie durch Falschnachrichten auch ihn beeinflussen könnten. Ich finde, vor dem Hintergrund ist interessant, dass Macron auf diese Art und Weise ja ein gewisses Narrativ entwickelt, und zwar eines, das nicht mehr von Europaskeptizismus durchzogen ist, sondern eines, was ja ein positives EU-Narrativ.
Ja, ein positives, aber gleichzeitig auch ein ausschließendes. Also zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, dass Europa, das er haben möchte, das ist ein Ideales, ich habe das vorhin so kurz angerissen, ein Europa, das zusammensteht, um sich also gegenüber Wirtschaftsmächten wie China oder den USA zu behaupten, das, weiß nicht, den weltumspannenden Terrorismus, die Migrationsströme, den globalisierten Welthandel, Klimawandel, digitale Revolution, dass all das als Problem begreift, dieses neue Europa, als Probleme, muss man sagen, die nur gemeinsam gelöst werden können und das entsprechend zusammensteht, diskutiert, zu einvernehmlichen Lösungen findet. Das ist so die Idealvorstellung Macrons. Was in der Konsequenz aber auch heißt, wer da nicht mitmacht in diesem geeinten Europa, der hat da auch nichts zu suchen. Was zum Beispiel bei diesem Thema Neudefinition des Schengen-Raumes beiläufig anklingt, wenn Macron sagt, zu diesem neuen Schengen-Raum gehört dann aber nur, wer auch Verantwortung zeigt, indem er für strenge Grenzkontrollen sorgt, wer solidarisch ist und sich an einer allgemeinen Asylpolitik beteiligt mit einheitlichen Regeln für Anerkennung und Ablehnung von Asylbewerbern. Also Macron baut schon ein positives Europabild auf, im Sinne deiner Frage, finde ich auch, aber eben auch schon eines, das schon auch klar sagt, was dann auch nicht mehr geht.
Es gibt noch so einen Irritationspunkt, den ich immer wieder verspüre, weil einerseits schreibt Macron von Frieden und wie wichtig dieser für Europa ist, wie wichtig die EU ist, um diesen Frieden zu sichern. Andererseits ist jetzt gerade Frankreich, was Rüstungsexporte angeht, ziemlich offensiv, also deutlich offensiver auch als etwa Deutschland. Das haben wir in der Diskussion der vergangenen Wochen wieder gesehen. Wie passt das zusammen?
Also da muss ich aus französischer Perspektive sagen, das passt ganz einfach zusammen. Um den Frieden zu sichern, braucht man Waffen. Das geht ganz simpel. Und die französische Lesart geht dann noch einen Schritt weiter. Nehmen wir Beispiel Saudi-Arabien, weil es gerade aktuell ist. Ja. Deutschland hat Waffenexporte dorthin bis 9. März noch untersagt. Davon sind auch die Franzosen betroffen. Die Franzosen drängen auf eine Wiederaufnahme der Geschäfte mit dem Argument, wenn die Saudis ihre Waffen nicht bei uns kaufen, kaufen sie in Russland und China. Indem wir sie aber beliefern, bleiben wir mit ihnen im Gespräch und können so Einfluss nehmen. Was wichtig ist, Frankreich ist ein sehr, sehr großer Einflussnehmer in der Weltpolitik. Auch Macron liebt diese Rolle. Ich meine sagen zu können, anders als das in Deutschland der Fall ist. Aber Frankreich fühlt sich wirklich als Diplomat auf großer Bühne berufen. Das haben alle französischen Präsidenten getan. Sie haben diese Rolle mit mal mehr, mal weniger Geschick ausgeübt. Ich glaube, Macron ist da ziemlich erfolgreich. Und auch dafür werden diese Kontakte über Waffengeschäfte genutzt. Und gleichzeitig sagt man natürlich auch, der Waffenverkauf an die Saudis nützt natürlich auch der heimischen Wirtschaft. Das wird dann auch noch als Argument genannt. Aber die anderen haben immer Vorrang.
Das heißt also, zum EU-Konzept von Emmanuel Macron gehört es, um den eigenen Frieden zu sichern und auch den eigenen Einfluss zu sichern, fördert man unter Umständen Krieg woanders.
Das würde Macron so natürlich nie sagen. Was er sagen würde, ist, dass Europa innerhalb der NATO-Verbände eine eigene europäische Verteidigungspolitik braucht mit gemeinsamen Rüstungsanstrengungen. Darunter versteht Macron immer auch eine gemeinsame Rüstungsproduktion innerhalb der EU. Und das müsste dann gegebenenfalls auch an Drittstaaten exportiert werden. Beispiel Saudi-Arabien, und das meinst du ja mit deiner Frage, dass man damit Konflikte andernorts anheizt. Wir wissen, Saudi-Arabien ist am Jemen-Krieg Krieg ganz wesentlich beteiligt oder auch ursächlich dafür da zuständig. Klar, das würde Macron dann vermutlich als Kollateralschaden in Kauf nehmen, aber natürlich nicht wollen.
Dann lass uns nach diesem kurzen Rüstungsexkurs nochmal zurückkommen zu dem Text von Macron. Gab es da irgendwas, wo du tatsächlich aufgehorcht hast?
Ja, bei den Forderungen nach einer neuen Wettbewerbs- und Handelspolitik der EU. Dazu schreibt Macron ganz dezidiert, es gelte künftig bei öffentlichen Aufträgen europäische Unternehmen zu bevorzugen. Und da dachte ich, das ist jetzt wirklich der direkte Reflex auf das, sagen wir, chinesische oder US-amerikanische Vorbild. Also in America First, das wurde bisher immer gegeißelt. Und was Macron schreibt, ist eigentlich nichts anderes als EU First. Und das ist wirklich deutlich radikaler, als Macron sich bisher zu solchen Fragen früher geäußert hat. Also da hatte ich für den Moment den Eindruck, vielleicht ist der auch falsch, aber das ging mir so durch den Kopf, weil du fragst, ob ich aufgehorcht habe, wo ich dachte, irgendwas, da ist was Neues passiert.
Dann gucken wir mal, wie sich das in den kommenden Wahlkampfwochen entwickelt. Ich danke dir erstmal für diese Eindrücke.
Gerne.
Dienstag, der 5. März 2019. Soweit der Tag im Deutschlandfunk. Das war's für heute. Fragen, Feedback und alles, was Sie loswerden möchten, gerne wie immer an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Tschüss.